Jo, hallo zusammen zu unserem 151 Pokémon Podcast. Und ich sage bewusst heute Pokémon, weil wir jemanden haben, der kommt nur so ein bisschen aus der Szene, so halb aus der Szene, kommt überhaupt aus der Szene. Das werden wir heute alle zusammen klären. Aber ich kann euch eine Sache verraten. Er sammelt die Goats. Und weil er die Greatest of All Times sammelt, hat er sich gesagt, Mensch, da muss ich ja beim Henners mal in den Podcast. Deswegen begrüße ich, damit sie alle eingesammelt hat, den Henners mal als erstes. Moin, Henners, ne?
Ja, moin. Ich habe schon gedacht, du stellst mich vor. Also.
Als Greatest of All Time habe ich dich gerade.
Nein, mit dem jetzt geht es schon wieder los. Ja. Lass mal es einfach.
Wir lassen es einfach, wir kriegen es eh nicht mehr hin. Aber der Hamptons Card Club ist da. Mag er uns mal sagen, warum er Hamptons Card Club heißt?
Das ist eine sehr gute Frage, die bekomme ich auch relativ oft gestellt tatsächlich. Und zwar habe ich mir vor anderthalb Jahren überlegt, was wäre ein witziger Name für ein Instagram-Profil, mit dem man auch noch ein bisschen mehr machen könnte, wenn halt Sachen gut laufen. Und dann habe ich überlegt, was ist abstruser als ein Sportkartenladen in den Hamptons? Also zu dem Zeitpunkt gab es da nicht viel und deswegen habe ich mich dafür entschieden, und weil das auch schöne Farben mit sich bringt, also so ein bisschen Ladengrün, so ein bisschen Taub, ein bisschen Beige. Und witzigerweise hat jetzt Tom Brady auch einen Kartenladen aufgemacht in den Hamptons. Aber ich war zuerst da. Das ist wichtig. So, deswegen Hamptons Card Club tatsächlich.
Aber der von Tom Brady heißt nicht wie deiner.
Nee, der heißt Card Vault. Card Vault bei Tom Brady. Ja, der hat's geschafft.
Der hat's geschafft, du nicht.
Ich nicht.
Aber man merkt dann, du bist relativ edel unterwegs. Das heißt, du bist in Nordrhein-Westfalen, du bist ziemlich edel unterwegs, du vergleichst dich mit den Hamptons, hast hohe Ansprüche.
Ja.
Ja, gut, Henners, ist eigentlich klar, wo der herkommt, wenn er in Nordrhein-Westfalen wohnt. Das kann ja nicht so viel sein. Es gibt nur einen einzigen Ort, wenn er dann wahrscheinlich mit seinem Lamborghini winkenderweise über die Kö fährt.
Castrop-Rauxel.
Ja.
Junge, ich sitze im scheiß Heizungskeller hier unten. Da oben sind Heizungsrohre. Hier ist gar nichts edel bei mir im Streamingraum.
Sagte er und hat einen Streamingraum.
Touché.
Fair. Okay. Der Punkt geht an Andreas.
Ja, guter Punkt. Das war gut. Gefällt mir.
Genau. Wir hatten ja öfter schon hier Gäste, mehrere 20, 30, 40, 50, 70.000 Euro ausgegeben haben für Pokémon und die in diesen Regionen unterwegs sind.
Mhm.
Magst du uns mal kurz erzählen, was du mit Pokémon zu tun hast und was so deine Erfahrungen sind in letzter Zeit? Also einmal dieses, wie bist du selber dazu gekommen? Kennst du schon als Kind? Und einmal so ein bisschen, wie sind die Erfahrungen jetzt für dich? Und warum bist du hier eigentlich in dem Podcast, abseits dessen, dass wir beide dich eingeladen haben?
Ich denke mal, wie bei den meisten war Pokémon so der erste Kontakt mit dem Sammeln für mich, ne? Also auf der einen Seite bin ich zuerst in diese Abo-Falle reingetappt. Kennt ihr noch diese Kackhefte, die so 25 Releases umfassen, um so ein Flugzeug zusammenzubauen und du kriegst in deinem ersten Heft die Flügel oder so? Dann denkst du, alles Chico, und dann verpasst du ein Heft und am Ende kostet das scheiß Flugzeug irgendwie 80 Mark. So, das war erster Bruch, den ich erlebt habe. Und weil ich dann schmerzerprobt war, bin ich in Pokémon reingestartet als Kind. Ich glaube, so wie jeder andere auch, ne? Irgendwie Packs aufgerissen und getauscht und ein Glurak getauscht gegen drei Trainerkarten, weil es halt drei Karten waren. Und irgendwie war der Deal halt fair in dem Moment. Das habe ich alles durch. Und dann hat es tatsächlich wieder angefangen vor 8 Jahren. Da war ich beruflich in den USA und hatte einfach Langeweile in Tüten. Und bin durch so Thrift-Shops gelaufen und durch Kartenläden. Und dann habe ich irgendwie Pokémon-Karten gesehen. Und das war jetzt alles, bevor die Preise explodiert sind. Und dann habe ich ein bisschen hier und da was mitgenommen, mehr aus Nostalgiegründen. Und dann war ich wieder im Pokémon-Universum drin, ne? Und dann kam irgendwie 25 Jahre. Und das habe ich dann mit meiner Frau aufgemacht. Und haben auch einen Glurak gezogen und hast du nicht gesehen. Das war aber alles noch so im Rahmen, muss ich sagen. War da okay, würde ich sagen, bei 25 Jahre Pokémon, das konnte man noch ganz gut rippen. Und dann fing es bei mir aber tatsächlich eher mit Sportkarten an, weil in meiner Welt, als alter Mann, graue Haare, für mich gibt es nur 151 Pokémon. Also alles, was danach kommt, ist Quatsch, es tut mir wirklich leid. Die können zwar schön gemalt sein, aber das ist wie so The Walking Dead, das wird nach der 5. Staffel auch nicht besser. Und deswegen, das ist so mein Intro. Für mich gibt es 151 Pokémons.
Ja, Finde ich aber fair. Da bist du bei uns, glaube ich, auch ganz, bei mir zumindest ganz gut aufgehoben. Für mich gibt es jetzt nicht nur 151 Pokémon, aber das sind zumindest die OG-Pokémon. Also da kann ich total mitgehen.
Ja, also ich bin ja nicht so ein reaktionärer Mensch, der einfach nur auf Tradition und so war es. Also ich kann es ja jetzt nur aus meiner NBA-Historie sehen. Also ich habe heutzutage auch Spaß an der jetzigen NBA, obwohl ich natürlich mit dem Herz immer in den 90ern hänge. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir auch die heutige NBA angucken. So ähnlich wie, das wirst du merken, Alex, in dem Moment, wenn dein Kind größer wird und selber Pokémon guckt, dann merkst du wieder, wie geil es ist, diese Serie zu gucken. Und bei mir ist es ja ein Unterschied. Ich habe es ja schon tausendmal hier erzählt. Ich kannte Pokémon ja als Kind nicht. Ich war ja, als Pokémon rauskam, 18. So, in Deutschland. Und wenn du 18 in Deutschland bist, hast du andere Sorgen gehabt. Und wenn du ein bisschen Basketball spielen konntest und schon Auto fahren konntest in der 10. Klasse, andere Geschichte erzähle ich irgendwann an, dann hast du Besseres zu tun gehabt, als Pokémon-Karten zu sammeln. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn du es mit deiner Tochter, also bei mir war es der Fall, jetzt vor 5 Jahren auch Celebrations, Astralland, so, das war meine Zeit. Und da bin ich mit meiner Tochter rein. Und deswegen kann ich heute extrem gut feiern. Muss ich gar kein Pikachu sehen, sondern wenn ich so ein Fenori sehe, ist das natürlich für mich, weil das Lieblings-Pokémon meiner Tochter ist, viel, viel stärker als die 151. Also das ist bei mir auf jeden Fall so.
Aber trotzdem anders. Aber es ist trotzdem anders. Also absolut, das eine ist ja so, was du in deiner Kindheit hast. Und jetzt bei mir ging es ja auch so mit meinem Sohn, als ich nochmal Pokémon geguckt habe. Und es war sehr viel Sonne-Mond-Folgen, die wir geguckt haben. Da hast du natürlich zu dem Pokémon auch einen Bezug. Aber es kommt bei mir nie an diese 151 ran, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Also da ist bei mir schon noch ein Level.
Ich glaube, das ist aber auch absolut legitim und auch genau richtig so, ne? Weil, also wie gesagt, also so die 151 Pokémon, total fein. Und natürlich gibt es dann auch hier und da nochmal Pokémons. Ich habe zum Beispiel auch eine Nachtara-Karte, die sehr emotional aufgeladen ist. Dazu kann ich auch nachher nochmal ein bisschen was erzählen. Es gibt dann schon mehr Pokémons als das. Aber auch wenn ich mir jetzt die neuen Releases angucke, und ich bin jetzt wirklich nicht drin, also es fragt mich nicht ab, in welcher Ära wir momentan unterwegs sind und was Ash Ketchum jetzt mal wieder mit Pikachu veranstaltet hat. Ich bin gar nicht drin da gerade. Ich denke mir oft, warum sieht das Pokémon aus wie so eine scheiß Schraube? Das ist kein Pokémon, das ist ein Ersatzkasten von Hilti. Und das sind so die Momente, die mich halt aus dieser Illusion so ein bisschen rausziehen. Und deswegen glaube ich, dann flüchtet man sich immer so in diese tradierte Welt zurück, wo man die ganzen Pokémons kannte. Man wusste, wo kann man die fangen im Spiel und alles ist gut. Aber natürlich ist es, glaube ich, die spannendste Franchise, die wir haben weltweit. Und ich bin mal gespannt, wie viele Pokémons dann gibt, wenn meine Tochter Netflix gucken darf.
Oh, das werden viele sein. Das kommt mir auch. Es kommen halt extrem viele zu. Wir haben ja die 1000 gar nicht vor so langer als zur Zeit geknackt am Ende des Tages. Ja. Ich habe mal mit meiner Tochter das Spiel gemacht, wie viele wir schaffen von den 1000. Mhm. Du musst halt aufschreiben, sonst hast du ja keine Chance. Und du musst es, also wir haben es dann mit ChatGPT gelöst, damit wir dann einen Überblick hatten, ob wir richtig sind oder nicht. Wir haben 800 geschafft. Das hat aber auch mehrere Stunden gedauert. Ja, es geht. Es geht tatsächlich, wenn du halt viele Karten öffnest und so. Mhm. Und ich glaube, es gibt jetzt so, sag ich mal, 400 noch was NBA-Spieler gerade zu der Zeit. Ja. Das ist gar nicht so schwer, wenn du halt wirklich regelmäßig guckst. Also wenn du dann immer so Team für Team für Team durchgehst und bist halt hart drin. Klar, du kriegst jetzt nicht jeden Rookie und jeden Ersatzspieler und so weiter.
Ja.
Aber es fallen dir schon echt eine Menge ein. Und das geht bei Pokémon auch so. Aber sie haben es natürlich wirklich in alle Bereiche reingespielt. Und sie merken ja auch heutzutage, dass sie mehr auf die Künstler setzen, die Pokémon-Karten zeichnen, als dass sie noch die Pokémon selbst so, sag ich mal, immer wieder promoten. Ich glaube, Hennas, hast du einen besseren Überblick? Irgendein neueres Pokémon, das irgendwie zum Star geworden ist, wo du jetzt sagst, das ist wirklich jetzt nur ein paar Jahre alt, aber das ist absolut Star? Nee, ne? Das
sind immer noch die alten. Ich glaube, so ein paar Jahre wird schwierig. Also so Greninja, Greninja ist, glaube ich, so das letzte Neuere, was einen gewissen Hype auch erfahren
Welche
hat.
Welche Generation?
Zu der Zeit.
Vier, fünf. Kommentare.
Ja, 4, 5, irgend sowas in dem Dreh. Aber ich hänge auch noch an Alex' Schraubenvergleich. Ich habe mal überlegt, in der ersten Generation, aber du hast wirklich fast nur tierähnliche Wesen.
Es gab nur tierähnliche Wesen, fand ich. Ne? Es waren jetzt auch nicht immer Tiere zum Vorbild, aber ich finde schon, sie waren irgendwie angelehnt an biologische Fabelwesen. Und jetzt teilweise sieht es halt irgendwie aus wie so ein Bauhausregal mit Schrauben, Muttern, Eisenplatten.
Goldmützen.
Gold, genau, Goldmünzen. Das ist zum Beispiel ein Pokémon, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es triggert mich zutiefst, weil ich weiß, es ist für mich Quatsch. Es ist wirklich Quatsch für mich.
Aber, also, merkst du nicht, man merkt, du bist echt nicht drin, die Selbstironie der Pokémon Company, dass sie sagt, also gerade für diese ganzen Investoren, die Scalper etc., dass sie dann ein Pokémon rausbringen, das auf eine Geldwelle surft.
Das ist funny.
Das ist schon witzig. Deswegen,
das ist sehr witzig,
also,
das stimmt.
Ich will jetzt, nicht jeden Schlüsselbund quasi in Schutz nehmen. Es gibt also, ne, also, dass auch noch, sage ich mal, im Pokémon Go schwer zu fangen ist. Das habe ich mal am Brüsseler Flughafen gefangen. So, Alter, ne, das gibt es nämlich nur in den Benelux-Ländern. Und dann hast du so einen scheiß Schlüsselbund. Also, das ist echt nicht geil. Gebe ich dir auch komplett recht? Stimmt, ne?
Okay.
Aber vielleicht ist genau der Twist, vielleicht ist das genau der Twist, den sie geschafft haben. Da haben sie gedacht, sie meinen es noch ernst und versuchen es. So, und dann Jahre später kommt das Thema Selbstironie und sagen, ja, das war natürlich war das Mist, aber es kommt ja trotzdem irgendwie an. Ja?
Ich glaube, und das ist ja, ich hatte es ja eben auch so halb ernst in diesem Nebensatz gesagt, das ist ja auch ein Problem, was ja viele amerikanische Serien ja auch haben. Wie hältst du die Franchise so am Leben? Na, da gibt es ja so Serien da draußen wie Lost, wo du dir denkst, boah, sind die jetzt schon wieder auf dieser Scheißinsel? Also, echt jetzt? Oder Prison Break, müsst ihr jetzt aus dem 5. Gefängnis ausbrechen? Also, dass man den Punkt einfach nicht findet, wann es zu Ende ist. Und ich glaube, bei Pokémon ist es einfach so, und das ist komplett legitim, weil die Franchise ist total geil. Aber wie kannst du es immer spannend halten? Wie kannst du das Ding am Leben halten? Und ich glaube, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du halt eben einen ganzen Dirke-Weltatlas brauchst, um alle Pokémons einmal zu umfassen. Und jetzt machen sie ja auch den Move auch so ein bisschen, ja, inspiriert aus der Comic-Ecke, mit den Illustratoren, ne? Also welche Artists machen Comic die Cover, bei Pokémon jetzt die Full Arts oder die Motive. Ich finde das absolut legitim. Also die Weiterentwicklung ist da und von daher sehr, sehr positiv. Ich hätte mich ein bisschen mehr über das neue Pokémon-Spiel gefreut. Das sieht aber halt echt aus wie so ein... Das hat mich jetzt optisch nicht vom Hocker gehauen, bin ich ehrlich. Ich weiß, das ist ein Thema bei euch in der Bubble. Ich finde es nicht gut.
Also wir haben uns da klar positioniert. Also sehr klar, das hat nicht zu Begeisterung geführt, weil es gibt so ein bisschen einen heiligen Gral von Pokémon. Also Pokémon zu kritisieren ist bei einigen Leuten schon sehr schlimm. So. Es sei denn, du redest über die Preise. Kommt da aber wieder an, welche Meinung du hast zu den Preisen.
Ja.
Also das ist dann auch wieder sehr, sehr unterschiedlich von den Leuten. Aber Pokémon so ein bisschen als heiligen Gral, Hennas, das kennst du auch so extrem, ne? Wo die Leute so man, das ist fast wie eine Religion. Also, dass du nichts dazu sagen darfst in irgendeiner Form, sonst bist du halt direkt Ungläubiger oder Ahnungsloser, kennst dich nicht aus. Und das ist so eine gewisse Pokémon-Verehrung, das kenne ich sonst nur so hart von Star Wars. Also, die haben das auch so ein bisschen an sich. Oder Harry Potter-Leute. Die kann ich auch nicht leiden.
Ja, das weil das Thema Identifikation war halt immer sehr, sehr stark. Ich denke auch mal an die Corona-Zeit zurück und Pokémon Go, da war das ja sehr, sehr extrem. Also da gab es ja auch so diese zwei Lager, entweder hast du es gespielt oder nicht, aber damals hat es ja jeder gespielt. Ich glaube, jeder kennt diese Szenen, wo ich auch bei uns im Stadtpark war und alle sind so einem Glurak nachgejagt, weil das da halt eben frisch gespawnt war. Hat von außen total skurril ausgesehen, aber wenn du in dieser Bubble warst, war das auch total normal. Und jeder, der das von außen angegriffen hat, hatte auch gar keine Chance.
Das war ja auch in Düsseldorf so surreal. Da gab es echt auf der Königsallee, frag mich nicht was, da sind immer irgendwelche Pokémons gespawnt abends. Auf einer Brücke, auf der Girardet-Brücke. Direkt vom Hermes-Store. Und die haben das Ding einfach irgendwann abgesperrt. Es war einfach wirklich 24/7 war diese Brücke abgesperrt, weil da nur Menschen drauf saßen mit Campingstühlen und haben da Pokémons gechased. Es war total witzig. Fand ich faszinierend.
Ich glaube aber nochmal auf deinen Vergleich mit diesen 151 zu kommen, ne? Es hat ja so auch immer alles seine Zeit. Und da, wo du selber die größte Identifikation machst, damit relatest du ja am stärksten. Das bedeutet, ich bin ja durch und durch schon mein Leben lang Hardcore-Basketball-Fan. So. Und ich habe das Glück, ich habe gerade gesagt, ich war 18, als Pokémon rauskam. Das heißt, die Leute werden wissen, ich habe damals New York Knicks gegen Chicago Bulls halt von 93 bis 98 konnte ich das immer live sehen, weil ich mit meinem Vater das nachts angeguckt habe. Oder spätestens am Sonntag Jump'n'Run mit Lou Richter. So, das war halt einfach da. So. Das heißt, ich habe ein Riesenprivileg gehabt und habe natürlich dann nie verstanden, wie Leute von LeBron James geredet haben. So. Das ist so ähnliche Debatte, wie die Leute da reden, wie das jetzt mit diesen Pokémons ist. Ne? Also ganz viele, das ist, da nehme ich eher die andere Haltung ein, wo ich sage, ey Leute, ihr habt das damals nicht gesehen, so, also lasst mich in Ruhe. Also ihr würdet es verstehen. Also ich würde ja hier noch über Kobe Bryant ja. noch mit euch reden und das machen. Und diese Member-Mentality, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar. Und ich glaube, das hast du in beiden Lagern auch immer so in einer gewissen Zeit. Das haben auch Leute, die Fußball, also mein Vater hat immer von Franz Beckenbauer geredet. Ich habe immer von Lothar Matthäus geredet. Auch wenn ich HSVer bin, habe ich trotzdem, Lothar war halt der Größte oder ist vielleicht sogar der Größte aller Zeiten, wo die Leute natürlich jetzt zurecht mit Ronaldo und Messi um die Ecke kommen. Und ich glaube, da muss man sich immer befreien. Das hat alles immer so seine Zeit, wo man die stärkste emotionale Bindung aufgebaut hat. Und das ist meistens immer so die erste Liebe und diese erste Geschichte, wo man damit in Kontakt gekommen ist, dass man es so krass wahrgenommen hat.
Ich glaube, das ist ja auch gerade bei uns in der Sportkartenbubble ja ganz genauso. Ne? Jede Dekade hat so ihren eigenen Goat oder die eigene Legende, einen Spieler, den man nachgeeifert hat oder den man auch einfach super fand. Und das gehört einfach mit dazu. Ich glaube, wo dann das ganze Thema Pokémon und Sportkarten einfach auseinandergehen, ist, dass Sportkarten, je nachdem, was du sammelst, super tagesaktuell sein können. Ne? Spielt das Spiel am Wochenende gut, ne? Klatsch, geht halt die Karte nach oben. Ne? Du kannst mitfiebern. Das ist bei Pokémon fairerweise, es hält jetzt so ein bisschen in Grenzen. Klar, du kannst dir jetzt ein Anime angucken oder den Film und sagen, hier, die Achterschraube hat gut gekämpft, deswegen rein bei mir in Binder.
Wäre geil.
Ja, aber weißt du, das ist, glaube ich, bei Sportkarten nochmal durchaus dynamischer. Auch was, wenn es zum Thema Preisbildung kommt, Hypebildung, Trend, es ist ein Spieler, den man sammeln möchte, Persönlichkeit, das sind, glaube ich, Faktoren, die beim Thema Sport unfassbar mit reinfließen. Was ich aber witzigerweise in meinen Streams immer sehe, wenn wir, machen wir öfters mal, dass wir für Leute Karten suchen, ne? Und dann schreibt er rein, hier, ich will eine Allen Iverson-Karte haben. Und dann ist meine erste Frage immer, ja, aber hast du dir mal Highlights von dem angeguckt? Jetzt gar nicht negativ pointiert. Nö, habe ich noch nicht gemacht, aber ich fand die Bilder cool und den Style cool und dann gucken wir uns halt immer die Highlights an von dem Spieler, so die Top 10 Plays. Und dann merkst du richtig, ne, im Chat, einige können sich daran zurückerinnern, der die Karte sucht, ist auf einmal mega angezündet, weil du halt eben echte Leistung da teilweise siehst oder echte Emotionen transportiert kriegst. Und das finde ich ja bei Sportkarten auch so faszinierend, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja, ist es auch. Ich glaube, im Pokémon hast du es gar nicht so, wenn ein Pokémon vielleicht mehr im nächsten Anime vorkommt, dann kann es mal irgendwie in den Hype kommen, das ist klar. Aber ansonsten hast du hauptsächlich vielleicht noch Influencer, die irgendwie den Markt da beeinflussen können. Wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Promi sagen würde, ich habe total Bock auf Pokémon XY und sammle da alle Karten, ja, keine Ahnung. Dann glaube ich, kann das was machen mit dem Markt. Ja.
Was ich zum Beispiel super, super gerne mache bei Sportkarten, das fand ich ganz interessant, weil ein Freund, der Pokémon-Karten sammelt, hat gesagt, dass es bei Pokémon gar nicht funktioniert ist. Ich liebe es herauszufinden, von welchem Spiel das Motiv ist. Also zum Beispiel, ich habe Karten Royalty 2024, 25 Boris Becker und es gibt verschiedene Variations von ihm. Was aber nicht kommuniziert worden ist, dass die Motive von ihm hart gelinkt sind zu seinen ersten Erfolgen, also ersten Wimbledon, erstes US Open etc. pp. Ich habe total Freude daran herauszufinden, aus welchem Spiel ist das Pelé-Motiv, aus welchem Final ist das Boris Becker-Motiv. Und ein Freund hat mir zum Beispiel gesagt, dass Pokémon-Karten, die einfach stumpf Captures haben aus dem Anime, total, total unbeliebt sind, weil das dann einfach nur so Promokarten sind. So ein Promokarten-Feeling hat. Das fand ich auch ganz interessant.
Ich glaube, es kommt aber drauf an. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, welche Karten haben Bezug zum Anime. Da gibt es schon einige. Jetzt gerade, wenn wir die neuen Chinese-Exclusive-Karten nehmen, dann bist du natürlich da sehr präsent im neuen Anime. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer coole Easter Eggs mit dabei. Und das sind zum Beispiel Karten, die ich auch immer super interessant finde. Das Plauder-Guy zum Beispiel, das neue, hängt an so einer Wäscheleine und du siehst so ein bisschen, wo Stücke sind. Und wenn du das mal nachspielst, dann ergibt das die Pokémon-Melodie. Und sowas sind halt total coole Gimmicks, ne? Wo du jetzt von außen nicht auf den ersten Blick siehst, aber wenn du ein bisschen tiefer drin bist, sind es halt auch mega coole sammelbare Karten.
Ich glaube, wo du den Unterschied so krass siehst, du kriegst jetzt nicht den Moment und nicht die Person zugeordnet. Du hast aber einen Vorteil, nimm jetzt Boris Becker, da musst du dich schon wieder fragen, das Werk, das er erschaffen hat, so nenne ich es mal, und das, wie er dann nachher ist, ob du dich da so krass mit identifizierst. Im Sinne von, Boris Becker-Fan zu sein oder Lothar Matthäus-Fan zu sein. Naja, okay, ihr wisst, was ich meine. Das Sportlich. Ist natürlich, das ist das Schöne bei Pokémon. Da kann dir ja herzlich wenig passieren. Du bist erstmal relativ safe, ne? Und ich glaube, das ist eine Geschichte. Und das andere ist, wo ich euch ein bisschen widersprechen würde, ist, wenn jetzt die tragische Evoli-Geschichte, die ich jetzt wieder mit meiner Tochter gesehen habe, dass Evoli konnte sich nicht entwickeln und er war traurig und dann ging das alles nicht. Das heißt, diese tiefen Emotionen, die das bei meiner Tochter losgetreten hat, als wir die neuen gesehen haben, war ja wieder die Geschichte von dem sich nicht entwickelten Evoli, wo sie ganz krass mit resoniert, weil sie ein kleines Kind ist und Entwicklung macht und selber merkt und ist traurig und ist niedlich und was weiß ich nicht alles. Da würde ich dann sagen, wenn du brauchst du ja nicht diese Ingame-Szene, sondern es ist eher die Geschichte von Pokémon, die ist klar aufgebaut. Du hast die erste Entwicklungsstufe, du hast die zweite und oft hast du auch die dritte. Und da kannst du dich dann sehr stark wie so ein Kinderlexikon reinlesen, dir das merken, das wissen und die identifizieren, dass du immer so Sprünge hast im Leben. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die Faszination bei Kindern vor allen Dingen aus. Auch, dass du was auswendig lernen kannst, was kein Schulwissen ist, ist so eine Sache. Und du musst noch nicht in der Erwachsenenwelt partizipieren. Sport funktioniert ja, sind wir ehrlich, erst richtig gut. Das ist bei mir gewesen, kann ich genau sagen, 1994. Habe ich das erste Mal mit Herz und Seele Sport gesehen. 90 war ich zu klein, da weiß ich, Vater hat sich mehr gefreut als ich. Und 94 war dann auf einmal Roberto Baggio und Franco Parisi verschießen die beiden Elfmeter. In dem Moment war ich Italien-Fan. Es war egal, es konnte kommen, was wollte. Ich war nicht mehr deutsche Nationalmannschaft, ich war Italien-Fan. Das war mein Leben lang, hat das quasi bestimmt. Ich versuche damit nur zu sagen, du musst ja beim Sport erstmal in die Situation kommen, die diese krasse Emotionalität auslöst, die du dann rückwirkend auf einer Karte hast. Während du, glaube ich, bei Pokémon eher dieses hast, welches Gefühl der Geschichte vermittle ich damit? Warum ist Lurak so beliebt? Weil das Glumanda ausgesetzt wurde, relativ am Anfang, todtraurige Geschichte. Und dann aber mitunter Ash zu diesem Megadrachen, das alles gewinnt und so weiter. Und das, glaube ich, könnten wir jetzt endlos spielen. Aber ich glaube, das ist der Unterschied, dass du die Kinder da gerade emotional kriegst, weil sie die Sporterfahrung nicht machen können. Und ich glaube, beides in irgendeiner Form zu sammeln, ist ja eigentlich ein Und, ist ja immer schöner als ein Entweder-Oder am Ende des Tages.
Ja, total. Wir sammeln ja auch Pokémon-Karten, so ist es jetzt ja nicht. Sportsfreunde, ich bin auch einer von euch. Also.
Nee, also Entschuldigung, also ob du dazu gehörst oder nicht, das sagen, machen wir zum Abschluss nochmal. Dann machen wir hier
alles
Abstimmung.
Klar. Weißt
das
du, dann sagen wir gerne.
Da sagen, nicht wir beide, wer sind wir, dass wir das beide können. Das lassen wir den Chat entscheiden. Das lassen wir den Chat entscheiden. Nach dem Motto, ist er einer von uns Pokémon-Sammlern? Sag mal, Alex, du musst nicht viele Sorgen machen. Die meisten erkennen mir das auch ab. Also insofern müssen wir uns da nicht viele Gedanken
machen. Es gibt mehr als 151 Pokémons. Ich liebe alles. Schrauben, Muttern, Metallplatten, Geld, Geldbatzen.
Ja, finde ich gut.
Aber jetzt hast du natürlich die Nachtara-Karte angeteasert. Jetzt wollen wir schon wissen, welche Karte steckt dahinter.
Und zwar ist das, habe ich glaube ich auch einen Koffer hinter mir. Muss ich nachher mal gucken.
Einen Koffer geschafft. Weißt du, die sagen ja immer, das habe ich in meiner PC. Das sage ich zum Beispiel auch nie. Aber ja, das sagen die immer. Habe ich in meiner PC.
Okay, ihr könnt mal kurz jetzt, diskutieren, ob das Wort PC bei Pokémon-Menschen gibt. Und ich hole kurz die Karte aus dem Koffer.
Ja,
gibt es den PC-Koffer bei euch?
Also es gibt Koffer und es gibt so, aber wir nutzen den Begriff nicht, ne?
Nee, also höre ich auch selten.
Also es ist in meiner höre ich im Sportbereich immer? Also da sagen auch Leute, das ist in meiner PC, das würde ich niemals weggeben. Kenne ich aber nur aus dem Sportbereich. Ich verstehe das schon. Ich brauche jetzt wieder nicht in die Kommentare schreiben, Andreas, the PC ist the personal collection und das ist das, was das braucht ihr mir jetzt nicht schreiben, das habe ich schon verstanden. Es geht mir nur darum, wir nutzen es so selten. Also ich glaube, wir haben das Wort noch nie gesagt in diesen tausenden von Folgen, die wir bisher haben.
Kann man das einigermaßen sehen? So geht, oder?
Das kann man sehr gut sehen. Magst du es kurz moderieren, Hennas, damit wir sagen, also, guck mal, das kann ja Alex ja alleine, der ist ja Profi, der hat ja einen eigenen Podcast.
Ich bin ja Pokémon-Sammler. Und zwar ist das eine 2003er Nachtara Aquapolis in Holo und wurde am Ende in einer PSA 8 gegradet. Warum am Ende gegradet? Und zwar die Geschichte dahinter ist eigentlich total süß. Als wir geheiratet haben, haben wir von Freunden den OG Pokémon-Binder bekommen. Warum lacht ihr beim Thema Hochzeit? Wollt ihr über aufgekratzte Wunden sprechen beim Thema Hochzeit, ihr zwei Schlawiner?
Nein, also ich finde es total gut. Also wir machen seit 25 Minuten Podcast und ich glaube, das ist das dritte Mal irgendwie indirekt oder direkt eine Frau erwähnen. Ich finde es total gut.
Gar hervorragend. Habe ich?
Ja.
Das mache ich, damit ich die Pokémon-Fans auf meine Seite hole, damit dass ich ein Pokémon-Sammler bin.
Ich bin ja direkt Frau beim Thema. Haben.
Einsam sein.
Okay, wir sprechen über das Nachtara-Sports, Freunde. Und zwar im Rahmen der Festivitäten haben wir diesen OG-Pokémon-Binder bekommen, der alleine schon ziemlich geil ist. Und der war gefüllt mit den Karten einer Freundin. Und da war wirklich so alles Mögliche drin. Also von der Fake-Karte vom Türkenmarkt über hast du nicht gesehen. Istanbul United, da waren ganz witzige goldene Karten drin. Die gibt's hier auch gar nicht. Es waren aber auch teilweise First Edition Base-Karten mit drin, was sehr, sehr cool war. Und dann haben wir den Ordner wieder beiseite gepackt. Und nach einem halben Jahr hat meine Frau gesagt, haben wir den Pokémon-Binder eigentlich noch? Sollen wir uns mal angucken, was da für Karten so drin sind? Also haben wir den Prügel aus dem Keller geholt. Da waren gelegentlich mal so 5 bis 10 Euro-Scheine drin. Und hinter einem 10-Euro-Schein war diese Nachtara-Karte. Und ich habe mir die so angeguckt und dachte mir so, die sieht echt aus. Ich habe gar keinen Plan, wer oder was du bist, du schwarze Hundekatze. Aber ich begebe mich mal auf die Suche. Und das war gar nicht so leicht, was zu finden von der 2003er Aquapolis Nachtara in Holo, wenn ich ehrlich bin, weil die ist, glaube ich, gar nicht so häufig, der Prügel. Und dann habe ich mir mal die genauer angeguckt und dachte mir, krass, die hat einfach gar keine Damages, die sieht einfach perfekt aus. Und dann wollte ich, und jetzt geht es nämlich auch in eure Bubble Sports.
Wir reden noch über die Karte, ne?
Wir reden noch über die Karte, Andreas, okay. Richtig, ja, okay. Genau. Und dann kam so meine erste Interaktion mit der Pokémon-Bobble, bei der ich eigentlich enttäuscht worden bin. Und zwar habe ich dann diverse Pokémon-Influencer angeschrieben, weil ich gar keinen Plan hatte, was ist das für eine Karte, was ist der Prügel wert, hast du nicht gesehen. Und dann habe ich eigentlich keine qualifizierten Antworten gekriegt, was das für eine Karte ist und aus welchem Set die ist und hast du nicht gesehen. Ich habe wilde Preisvorschläge bekommen. Diese Preisvorschläge gingen von 50 Euro bis 700 Euro war so alles mit dabei in der Range. Dann wurde mir die Karte madig gesprochen und dann hat die oben Whitening, angeblich. Und dann wurde ein Treffen ausgemacht, 24 auf der Card Madness. Ich sollte dann da hinkommen und dann wollte die Pokémon-Influencerin sich die Karte mal genauer angucken. Und dann bin ich dann hingewackelt, dann hatte man aber keine Zeit für mich. Ich wurde dreimal weggeschickt von dem Pokémon-Stand Apparello. Dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, ist mir jetzt gerade zu blöd. Und dann bin ich zu Aste gegangen von den Beebrothers, weil Aste ist ja auch so ein Pokémon-Head. Dann habe ich ihn gefragt, so, du sag mal, was hat es mit diesem Prügel auf sich? Habe hier ganz komische Preisvorschläge gekriegt. Dann hat er sich die Karte angeguckt und meinte, Junge, die sieht perfekt aus. Wir gehen sofort zu Slab damit und lassen die graden, gesagt, getan. Und die kamen zurück in der PSA 8. Ich bin jetzt, Popcount kann ich euch von der Karte nicht sagen, aber sehr gering. Glaube ich. Ich glaube, höher gibt es 2 und die gibt es 3 Mal und das war's. Das ist schon ziemlich verrückt. Genau.
Definitiv shortprinted, also als Set.
Ja. Deswegen PC, Andreas. Die ist im PC-Koffer. Weil die echt schön ist.
Wäre eine schöne Geschichte. Du hast auch diesen Überzug für die Leute, die es gerade nicht sehen, über dem PSA-Slab nochmal drüber.
Also ja, Slab Mac.
Nach dem Motto, das ist, wenn du ganz sicher sein willst, dann so Slab Mac. Ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen. Das ist wie so eine Handyhülle. So müsst ihr euch das vorstellen. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich.
Ich wollte noch mal die Geschichte bewerten. Also fand ich jetzt ganz, ganz gut in der Bewertung von der Story. Ein Contest hättest du bei mir jetzt nicht gewonnen. Also da fand ich jetzt ein bisschen den Bezug zur Nachtara-Karte. Der war jetzt für mich so ein bisschen dünn. Und
das ist die zweite
Bein dann ein halbes Jahr weggelegt. Also.
Ja, okay.
So, also.
Aber immerhin
guckt euch gerne mal Battle of Cards an. Das macht nämlich der Hamptons. Und wenn ihr wissen wollt, warum der Henners jetzt sehr traurig war und warum er, egal, guckt euch gerne die Folgen auf Twitch noch an. Ich glaube, das kann man auch gerne nachgucken.
Geht noch, 2 Wochen.
Ach, es geht nur 2 Wochen?
Twitch speichert die Streams immer nur 1 Monat oder sowas. Müsst euch beeilen.
Okay, das müsste wirklich schnell sein. Und das Zweite ist, ihr macht es auf der Card Madness, glaube ich, wieder und werdet es da live machen. Das ganze Format, erzähl mal bitte kurz, Battle of Cards. Da wurden sowohl der Henners und ich, wie Lothar Matthäus sagen würde, um alles gebracht. Du. Also insofern, da sitzen tiefe Wunden, dass wir diesen Podcast überhaupt auf diesem Niveau und dieser Freundlichkeit hier überstehen können. Na, ist verwunderlich. Das ist wirklich verwunderlich.
Zeigt aber Größe auch.
Da soll sich jeder selber sein Bild machen. Auf jeden Fall, magst du mal kurz erzählen, was da dein Battle of Cards Format ist, und magst du auch mal ein bisschen was über das Hobby-Podcast erzählen, was ihr da so veranstaltet, was ihr da so macht?
Also, dann fangen wir mal ganz kurz vorne an. Erstmal, Andreas, du hast ja gar kein Pokémon eingeschickt zu der Sendung, deswegen bist du eh prinzipiell raus, aber dazu komme ich nachher. Ich bin ja primär Sportkarten-Dude und nehme dienstags mit Markus, besser bekannt unter Graded Moments bei den Sportkartenfreunden, einen Podcast auf das Hobby. Das ist einmal jeden Dienstag um 20 Uhr, ist der Hobby Talk Live. Das ist dann eher so ein bisschen newsbasiert, würde ich sagen. Ein bisschen Gossip, ein bisschen HAHI, aber schon eher an den Neuigkeiten entlanghangelnd. Jeden zweiten Freitag kommt dann das Hobby der Podcast. Das ist witzigerweise einer der ältesten Sportkarten-Podcasts in Deutschland. Markus macht das schon seit 5 Jahren. Ich bin seit 1 Jahr mit dabei. Und da sind die Themen relativ kreuz und quer. Also ich sehe euch da auch mal sitzen tatsächlich. Müsstet ihr halt vorher dann nur mit PayPal dann an mich dann direkt. So wie ich auch bei euch dann. Also machen wir einfach so, verrechnen wir dann. Das heißt, wir laden interessante Leute ein, haben aber auch manchmal einfach nur so Themen. Letzte Woche Freitag haben wir über das Thema Sucht im Hobby gesprochen, zum Beispiel zu zweit. Das ist dann mal so ein bisschen divers. Und donnerstags und freitags streame ich live auf Twitch. Und darüber kam dann die Kooperation mit Waterware zustande, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Twitch-Format machen, live-basiert, Zuschauer im Fokus, um die Geschichten einfach der Leute ein bisschen besser zu verstehen hinter den Karten. Weil wir im Sport, im Sportkarten-Popkultur-Universum haben zu sehr vielen Karten sehr viele private Geschichten, die manchmal mehr, manchmal weniger mit der Karte zu tun haben. Und das wollten wir einfach von euch allen hören. Und da gab es Vorrunden, es gab einmal TCG-Anime, einmal Popkultur und einmal Sportkarten. Und dann wurden Karten eingeschickt mit den Geschichten. Die Geschichten wurden vorgetragen, die Karten wurden gezeigt. Und eine Mixtur aus Jury und Zuschauer durften dann bestimmen, welche Karten weiterkommen. Und ihr beiden Sportsfreunde habt ja mitgemacht. Andreas hat kein Pokémon eingeschickt. Ich konnte den Mogelbaum bis heute nicht auf der Karte erkennen. Hat auf jeden Fall live zu einer Grundsatzdebatte geführt. Also das war wirklich sehr, sehr köstlich, muss ich sagen. Henners hat eine sehr rührselige Geschichte kommuniziert mit seinem Super Mario Pikachu. Und da merkt man einfach, dass wir eine erwachsene Community sind. Dass wir eine Community sind mit Weitsicht, die auch hinterfragen, muss ich mit 40 Grad Fieber in den Bus steigen, um Menschen anzustecken für eine Karte.
Da hat er ja noch gewonnen. Tsubasa war ja das Letzte.
Stimmt, da ist er nicht auch durchgerutscht. Aber auch das wurde schon hart diskutiert. Tut das denn Note, dass du da in den Bus steigst und Leute einfach ansteckst für eine Pokémon-Karte?
Da habe ich ja nicht. Ich bin ja mit FFP2-Masken gefahren. War ja ganz allein noch im ganzen Zug gesessen. Also Verantwortung allein ganz hoch. Ne?
Genau, und ich muss sagen, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Zuschauer-Feedback war auch toll, Geschichten waren super. Und deswegen nächstes Jahr 26 auf der Card Madness wird es 2 digitale Vorrunden geben und eine Vorrunde auf der Card Madness selber und das Finale dann auf der Card Madness. Das ist der Plan.
Cool. Also auch Grüße gehen raus an Raw to Rare, das macht der Enno.
Genau.
Ich sag mal, durch und durch Hamburger.
Ein kleiner Seebär.
Ja, wollte ich gerade sagen, norddeutsche Unterkühltheit mit, sag ich mal, raffen Humor, aber hohem Anspruch. So würde ich ihn jetzt charakterisieren. Und das Schöne ist, das macht auch Spaß. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn die das nochmal machen. Enno kannst du gut in alle Richtungen triggern. Also auf der einen Seite, wenn er da mal ein bisschen lustiger und ein bisschen lockerer wirkt, sagst du, also schreibst in den Chat ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bitte. Und ich sollte das hier ein bisschen mehr würdigen. Wir machen uns nicht drüber lustig. Enno, sofort. Von dort drauf, so. Auf der anderen Seite kannst du auch ein bisschen pieksen und sagen, ja, wieso ist meine Karte denn jetzt nicht gut? Das macht echt Spaß. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Also meine Frau und ich hatten sehr viel Spaß, als wir euch zugeguckt haben. Aber du musst da schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Also es dauert schon einen Moment.
Es ging 2 Stunden pro Folge.
Sehr lange. Sehr lange. Also,
das ist wie ein guter Spielfilm, Andreas. Weiß nicht, wo dein Problem jetzt ist. Spielfilmlänge.
Ja, könnte einen guten Spielfilm auch in der Zeit gucken. So.
Gibt es keinen besseren.
Aber das ist also, wie gesagt, aber man muss sich da mal Zeit nehmen. Sagen wir es mal so.
Mal drauf einlassen.
Sagen wir es mal so. Ja, wie gesagt, ich vermisse es auch, dass sie beim Eurovision Song Contest nicht mehr alle Punkte vorlesen, sondern nur noch die Top-Punkte.
Nein, der Punkt ist ja, wenn man so ein Format macht, du weißt ja nie, was kommt an Inbound rein. Also da muss man ja auch mal ganz kritisch zu sich selbst sein. Also dass wir die Sportkartenfolge voll kriegen, das war jetzt nicht überraschend für uns. Das ist ja auch so ein bisschen meine Mikrobubble, in der ich unterwegs bin. Popkultur geht auch noch und dann wurde es halt spannend für uns. Und eigentlich wollten wir alle Vorrunden zusammenlegen, weil wir nicht wussten, wie viele Karten wir kriegen und dann lieber nochmal so eine Zwischenrunde einziehen. Dann wären die Folgen wahrscheinlich eine Stunde gegangen, also relativ handlich. Aber weil wirklich so viele Karten eingingen, haben wir gesagt, wir müssen es aufteilen. Und uns war schon bewusst, boah, 2 Stunden ist schon knackig. Aber am Ende des Tages, wir sind ja auch nicht ProSieben. Das ist mein kleiner privater Mini-Twitch-Fernsehsender. Darauf können wir machen, worauf wir Bock haben. Aber das war auch ein Thema, was wir schon mitnehmen. Also fürs nächste Jahr, das dann lieber ein bisschen knapper zu machen und zu schauen, wie man im Vorfeld dann die Karten ein bisschen besser aussieht. Wobei ich musste bei Pokémon TCG viele Karten aussieben, weil die Geschichten einfach Arsch waren. Tut mir leid. Müsst ihr nicht so traurig gucken. Wir haben gesagt, wir wollen eure schönste Geschichte hören. Und es waren locker 10 bis 12 Geschichten mit dabei. Es war immer sehr ähnlich vom Ablauf her. Schon das Pack gekriegt, haben das aufgerissen. Dann habe ich die Karte gezogen. Das war die teuerste Karte im Set. Deswegen ist die Karte mir wichtig. Ja gut,
da
ist
haben jetzt halt, keine Geschichte. Da haben halt dann so Karten es ganz weit geschafft, wo die Geschichte ist. Ich war notgeiler junger Mann und guck jetzt Stiflers Mann an. Die habe ich jetzt als Karte und das wird voll gefeiert. Also insofern, guckt es euch an, ach nee, 2 Wochen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Nein, wir ziehen uns hier nur auf. Erstmal, es bleibt zu sagen, geile Aktion, geile Geschichte, total super. Also großartig, bitte danke. Weitermachen. Wir werden das natürlich auf der Card Madness auch supporten, vorher ankündigen, werden hier sagen, ey, meldet euch, macht das mit, haltet vielleicht die Pokémon-Fahne hoch und vielleicht habt ihr auch ganz geile Geschichten. Da muss ich fairerweise auch sagen, das Thema zu einer Karte, der emotionalisiert Sport natürlich viel, ja, viel mehr als diese typische Geschichte, ja, mein Kind hat das gezogen oder meine Frau hat es oder ich habe da gestern, da ist natürlich Sport, also ich habe das tierisch gefeiert zum Beispiel, das hast du auch gesagt, Hennes, ne? mit der Karte des Baseballtrainers, das hat mich völlig weg, das war für mich die geilste Geschichte überhaupt, wo ich dachte, wie geil ist das denn bitte?
Das war crazy mit der Baseballkarte, ne? Der hat irgendwie, glaube ich, den Spieler gesammelt und dann war der Spieler immer ein Trainer in seinem Verein im Saarland. Also komplett surreale Geschichte. Und das ist halt geil, ne? Da merkst du schon, da haben sich die Geschichten schon auch aufgrund der Komplexität ein bisschen unterschieden. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, es war einfach mal schön, generell die Geschichten zu erfahren und Leuten auch ein Spotlight zu geben, die vielleicht jetzt nicht den größten Instagram-Account haben, wo du die Karte schon 8-mal gesehen hast. Und wiederum großes Lob an alle. Wir haben fast keine Messis gesehen, fast keine Gluraks und sehr wenig Pikachus. Also das war unsere Angst am Anfang, dass wir bei Sport nur Kobe, MJ und Messi sehen und natürlich dann bei Pokémon Pikachu, Glurak und Mewtwo. Und das war's dann. Das war sehr, sehr ausgewogen, also extrem positiv.
Und die Geschichte, die Andreas ja gerade nochmal erzählt hat mit dem Trainer, das ist natürlich auch eine, die total emotionalisiert. Und dagegen verliere ich dann auch gerne. Also fairer Punkt an der Stelle.
Guck mal, haben wir auch gut die Kurve gekriegt.
Das Mom nicht, da sitzt der Stachel noch, aber
genau, also da war die Doppelmoral da doch zu spüren. Auf jeden Fall, ich finde es aber spannend, wir wollten nochmal darüber reden. Es gibt so eine gewisse Romantik in dieser Sportsammelkultur. Auf jeden Fall, sage ich mal, wird da sehr großer Wert drauf gelegt. Gibt es in der Pokémon-Bubble, gibt es aber auch ganz stark Leute, ich investiere nur. Also ich bin da komplett in der Investitionsbubble drin und was auch so, sag ich mal, bei uns im Podcast völlig okay ist, also könnte hier jeder Investor, Grüße, Rafa, gehen raus, der gerade seinen Laden gemacht hat, kann hier nur über Investment erzählen, der hat mal den Satz geprägt, Pokémon wäre riesig, wenn es die Karten nicht gäbe. Das ist für uns auch völlig fein, also das kann man auch machen. Ich würde sagen, auch einen Scalper würden wir hier einladen, Hennas, da hätten wir gar kein Problem mit. So, wählt anders, dann habt ihr die Probleme nicht, aber Ganz ehrlich, was ich so finde, ist, es so, gibt so eine gewisse Romantik. So, und ich habe euch sehr stark wahrgenommen, der Hennas auch, als wir in Hamburg waren, bei dem Axel, bei der Trading Card Convention. Und ich habe ja gesagt, Hennas, du bist ja eh schon im Sport drin, ich will aber auch ein bisschen los und will jetzt mal ein bisschen so NBA-Stock. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich sammle John Starks Karten aus der New York Knicks Zeit. Habe gesagt, damit beginne ich jetzt erstmal. Und da muss ich erstmal positiv vorweg. Überall, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, ey, das sammle ich, war schon mal erstmal tiefster Respekt. Okay, anderer Player, ah, ist so, okay, ist schon geil, Ewing zu sammeln. So konntest du mit Axel natürlich auch sofort irgendwie connecten. Ja, klar. Da passt da alles irgendwie. Und das war dann so, das war relativ einfach, da reinzukommen in die Szene. Dann wurden wir super gut beraten, als wir mal die Frage gestellt haben, wir verstehen das hier nicht ganz mit den PSA-Grades. Warum sind einige Karten so günstig, obwohl sie ein PSA-Grade haben? Das passiert bei Pokémon nicht. Also du kommst eigentlich nicht unter 20 Euro. Also du kriegst immer den Wert des Grades quasi nochmal heraus.
Weil ihr auch komisch seid.
Genau, pass auf. Und das war eine Frage. Dann war die nächste, da wurde uns auch alles erklärt, das haben wir auch mal erzählt. Ja. Und das nächste, was uns so aufgefallen ist, ich wurde direkt so in so Gruppen eingeladen. Also ich bin jetzt in so einer Hamburger NBA-Kartengruppe, die sich dann auch trifft. Das geht da relativ schnell. Wo ich sage, beim Pokémon-mäßig ist immer sehr distanziert. Also wir versuchen ja, die Community hier so ein bisschen zusammenzukriegen. Die sind alle immer sich so ein bisschen spinnefeind und so. Ist ganz spannend. Und deswegen, das ist so diese Romantik. Ist die denn wirklich jetzt bei euch ausgeprägter, besser, schöner? Ich weiß, du antwortest mit ja, aber jetzt versuchen wir das mal irgendwie so ein bisschen zu sedieren.
Das Schöne ist ja, das werdet ihr auch wissen, wenn ihr so einen Podcast macht, versuchst du ja dann schon manchmal so objektiv auf Dinge drauf zu gucken und man kriegt ja auch immer sehr viele Meinungen, ne? Sei es in Kommentaren über DMs und dann wird über den gemoppert und dann sollen wir darüber mal sprechen und das ist ja teilweise sehr, sehr exhausting, aber manchmal auch total toll, diese ganzen Sachen einfach mal aufzusaugen, dann kriegt man ja mal so ein Bauchgefühl. Erstmal vielleicht der Blick auf eure Bubble von außen betrachtet. Ich bin natürlich Teil der Pokémon-Bubble, ist natürlich klar, stimmt ab dafür. Es ist natürlich sehr romantisch, ne? Es sitzt viel bei Trade Nights auf dem Boden, ihr kichert, ihr isst Sushi von Rewe, ihr sammelt kleine plüschige Tiere. Es ist total knuffig alles, ne? Es ist gezeichnet. So, nein, Spaß. Ne? Also von außen wirkt es doch sehr romantisch, weil es, glaube ich, auch schön ist. Und ich kann es auch relaten, mit dem Kind Pokémon-Karten aufmachen, auf eine Trade-Night gehen. Alles super. Wenn man aber so ein bisschen tiefer reinpiekst und mal genauer reinguckt, sind schon diverse Dinge extrem komisch bei euch. Zum Beispiel viele Karten unter einer PSA 8 ist bei euch erstmal per se Schmutz, habe ich manchmal das Gefühl. PSA 10 ist so der Shit, PSA 10 ist für Investoren, PSA 9 ist für Sammler und alles, was dann drunter ist, ist dann schwierig, aber man möchte ja auch seine 14,99 € wieder reinkriegen von PSA und deswegen kostet jeder Prügel 20 Euro bei euch. Ne, da wird ja um Euro gefalscht, als wenn es um die eigene Mutter gehen würde. So, das ist das Thema bei Pokémon manchmal von außen, wo wir auch gemerkt haben, auch bei den Geschichten, wie divers die Geschichten waren. Bei den Sportkarten-Dudes musstest du die Masterarbeit teilweise beim Vorlesen einkürzen, weil die noch 5 WhatsApp-Seiten weiterging. Bei Pokémon war es halt eher so ein bisschen kompakter alles. Aber man kann es ja auch nachvollziehen, weil man darf nicht vergessen, bei Sport sammeln wir Karten von realen Menschen, 15 Jahre den Sport getrieben haben, die gerade noch spielen, wo du Highlights siehst, wo du Finals siehst, wo du Verletzungen mitkriegst, wo du auch Skandale miterlebst. Bei Pokémon ist das alles scripted. Und ich glaube, das ist so das Thema, worum die emotionale Tiefe vielleicht am Ende des Tages bei Sport ein Ticken tiefer geht als bei Pokémon, weil ich, glaube ich, auch neutral betrachtet zu einer realen Person eine höhere empathische Bindung aufbauen kann als zu einem gezeichneten Hund, Katze, Pferd, Schrauben, Mutter, Dings. Ne? So. Trotzdem ist, glaube ich, die Pokémon-Bubble per se etwas, was sehr, sehr positiv ist. Also ich höre da eigentlich fast nur positive Sachen drüber. Außer beim Thema Scalping und Investing. Das gibt es bei uns aber ganz genauso, wenn ich ehrlich bin. Da sind Investoren auch total verschrien. Anderer Blickwinkel, jetzt mal auf uns geguckt, halten so die Sammler aus den 90er Jahren die Fahne immer sehr hoch. Ich bin echter NBA-Sammler. Ich bin von Anfang mit dabei. Ich tausche so und da machen wir so und pipapo. Ja, Bruder, ist ja auch alles gut, aber dein MJ-Autogramm, was du damals für 50 Mark gekauft hast, würdest du auch nicht mehr verkaufen unter 20 Schleifen. Weißt du, das ist halt so das Ding, da claimt jeder für sich, er hat den, den Preis für den besseren Sammler gewonnen. Dazu neigen wir im Sportkartenbusiness ganz gerne, dass es dann bessere Sammler gibt. Oder wie, du sammelst nur MJ und Lamine Jamal, dann bist du doch ein scheiß Investor. Nein, bist du nicht. Warum bist du ein Investor, wenn du die beiden Spieler gut findest? Ich glaube, dieses Schwarz- und Weiß-Denken gibt es bei uns genauso wie bei euch, wenn ich ehrlich bin. Es wird nur anders verpackt.
Aber ich muss ja sagen, dieser MJ und Lamine-Vergleich, der ist ja gar nicht schlecht. Weil MJ kannst du ja sagen, gut, das war dein Idol, den habe ich verfolgt über 15, 20 Jahre. Bei Lamine ist es ja ein bisschen anders. Ich meine, den gibt es jetzt seit 2 Jahren irgendwie, dass er mal auf größerer Bühne ist. Also da fände ich es einen fairen Punkt zu sagen, das ist mehr ein Glaube in Wette an die Zukunft, als das, was er bisher geleistet hat.
Ja, also zwei Punkte zu MJ zum Beispiel. Ich suche gerade ein Michael Jordan On-Card-Autogramm, aber nicht im Bulls-Jersey, sondern im Wizards-Jersey, weil ich bin 88er Baujahr. Und ich habe MJ bei den Wizards viel, viel bewusster wahrgenommen als bei den Bulls. Als ich angefangen habe, Basketball zu gucken, war MJ gerade trotzig und hat prima Baseball gespielt und gegolft in der Zeit. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und ich fand den bei den Wizards total cool. Da kam der irgendwie zurück und hat dann, ja, die Spiele waren okay. Es war jetzt nicht der alte Michael Jordan, aber das war für mich die Möglichkeit, den GOAT halt nochmal aktiv spielen zu sehen. Und dann wird mir auch immer ausgeredet, ja, Alex, du sammelst die GOATs und du guckst auch, dass die Preise stabil sind. Kauf den doch im Bulls-Jersey. Dann sage ich immer, nee, weil ich relate mehr zu ihm im Wizards-Jersey. Und zu Lamine Jamal zum Beispiel, auch da verstehe ich deinen Punkt, Hennas. Du hast auch viele Leute im Hobby, die nur Lamine Jamal sammeln, mit denen willst du auf der Trade Night auch nicht abhängen. Na, da denkst du teilweise, du bist auf dem Jahrestreffen der Vodafone-Shop-Betreiber gelandet oder der Gebrauchtwagenhändler. Der wird nur rumgebrüllt und rumgekeift und schwierig. Ne? Aber zum Beispiel ich sammle Lamine Jamal, weil er seit Jahren der erste Fußballer ist, der mich dazu bewegt, mein DAZN-Abo aktiv zu nutzen und sich jedes Barcelona-Spiel anzugucken. Bin ich ehrlich, ich finde den Jungen spielerisch total phänomenal. Und ich mache dasselbe wie auch bei Boris Becker und bei Matthäus. Für mich zählen nur die 90 Minuten, die 3 Sätze auf dem Platz. Was die danach machen, interessiert mich recht wenig, mit ein paar Ausnahmen. Darüber müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht diskutieren. Aber für mich ist der Sportler wichtig.
Das finde ich spannend. Das war das, was ich ja sagte. Bei einem Mensch hast du den, ich würde es ja eher als Nachteil ja definieren. Ne? Also mein Lieblingstake dazu ist ja immer so, ja nee, Michael Jackson können wir nicht mehr hören. Ist unmöglich, das weiß man heutzutage auch. Und gleichzeitig, ja, aber auf unsere Harry Potter Bücher wollen wir jetzt nicht verzichten, weil sie irgendwie eine transphobe, ätzende Frau ist. So, das finde ich immer ganz spannend. Das hast du bei Pokémon, bist du relativ safe, dass die das machen. Weil ich finde mal, um da mal eine Lanze zu brechen, die sind schon immer, seit jeher, divers aufgestellt. Das bedeutet, die haben schon immer, sag ich mal, von Geschlechterrollen, das ist sehr modern gewesen, hat noch keiner drüber gesprochen, gab es im Pokémon schon nicht spezifische Geschlechterrollen. Es wurde nie thematisiert, welche Hautfarbe da irgendjemand hatte. Es wurde immer unterschiedlich gezeichnet und es ging halt immer um diese kleinen Tierchen, gerade bei 151, die ja auch noch ein bisschen mythologischen Bezug und solche Dinge haben, was so ein bisschen japanische Tradition auch widerspiegelt. Das ist halt auch auf der anderen Seite ein Safe Play. Ne? Da kannst du natürlich auch sagen, wenn du das sammelst, und ich glaube, die Emotionalität, die man hat, ist ja die Frage, wenn ich jetzt kompletter Anime-Fan bin, bin ich jetzt auch nicht, komme auch eher über den Sport, deswegen kann ich das gerade nicht so heftig sagen, und der Hennes ist ja auch Sport. Schade, wir haben jetzt hier gerade niemanden dabei. Ich glaube, dass wir da auch Leute haben, die extrem stark mit Zeichentrickfiguren relaten können.
Ja, 1000%.
Wenn ich so ein bisschen sagen darf, das ist bei mir in der Popkultur nicht anders. So Indiana Jones beispielsweise. Mit der kann ich unheimlich viel mit anfangen. Weil allein der Satz kommt, es kommt nicht drauf an, ne, wie viele Jahre du dabei bist, sondern wie viele Kilometer du gemacht hast.
Ich dachte,
wie cool kann man sein?
Ich dachte, es ist alles gut geworden, aber nichts dazu beigetragen.
Das war die Interpretation, die es auch noch gibt. Aber die ist ja von Big Bang Theory geklaut.
Stimmt, das war aber der Diss, den du gegen Hennas eigentlich platzieren wolltest, hast du mir bei WhatsApp geschrieben. Ich dachte, der kommt jetzt noch. Nee, sorry,
das habe ich mit meinem. Wir werden hier nicht gegeneinander ausgespielt, schon gar nicht von dem Gast, der hier mal im Jury da ist, nochmal so, ne?
Guck mal, da
du bist für die Stimmung im Team so wichtig, Hennas. Du bist wie Indiana Jones. Am Ende wird alles gut, aber du hast nichts dazu geleistet.
Genau.
Hast du dazu beigetragen, Hennas.
Ich sage immer, der Hennas ist wie so ein Stativ. Weißt du, das ist total verlässlich, funktioniert gut, aber du musst es trotzdem überall mit hinschleppen und so richtig brauchen tust du es auch nicht.
So, ich möchte die Kommentare möchte ich nicht lesen. Jetzt machen sich die Leute wieder Sorgen in den Kommentaren, ne?
Oh, das ist völlig zu Recht, kann ich euch sagen. Hennas wollte mir eigentlich die Pistole an den Hals halten und jetzt liegt er selber auf dem Boden wie so ein Seestern.
So geht's mir meistens.
So ist es immer. Das Problem ist nur, Alex, wir haben hier folgendes Problem, dass wir so eine gewisse Hörerschaft haben, die machen sich immer große Sorgen um den Hennas. So, und wenn ich mir über irgendjemanden keine Sorgen mache, dann um den Henners, aber wir haben hier irgendwie so von der Rollenverteilung haben wir hier so eine gewisse Art und Weise, wo auch teilweise mich, wenn ich ermahnt werde, wenn ich mal ein Späßchen mache, hier wird sehr vieles sehr ernst genommen, sage ich mal. Ja. Und deswegen freue ich mich ja schon, wenn wir die Graded Moments mal einladen, um dann auch mal da die andere Seite kennenzulernen und nicht diesen übergriffigen Alex, der hier immer um die Ecke kommt, immer irgendwo eine kleine Spitze verteilt. Ne? Aber es ist ja auch nur ein Zeichen von Unsicherheit. Das wissen wir ja alle.
Das ist bei uns aber auch so. Ich bekomme immer, also wenn negative Leserbriefe kommen, bekomme ich es immer ab. Wirklich, tatsächlich. Ich stehe da aber drüber, muss ich sagen.
Vielleicht solltest du dich dir mal annehmen. Also ich schreibe ja öfter mal welche, ne, in verschiedenen Namen und versuche das dann ja irgendwie zu beeinflussen. Nein, also gut, wir verlieren uns. Ich möchte aber wirklich nochmal zum Thema kommen. Du hast es nochmal gesagt mit den verschiedenen PSA-Grades, ne, dass es bei uns anders ist. Und du hast schon recht, die 10er gehen ja exponentiell nach oben. Wenn du Investor bist, geh auf die 10. Deswegen sagen wir ja immer, verkauf die 10er, sammel die 9er oder gerne mal eine 8. Bei euch ist das aber ja auch wegen dieser Nummerierungsgeschichte völlig wild. Mhm. Also, das kann ja sein, ich habe jetzt eine nummerierte Karte, die ist aber jetzt die 22 und das ist eben nicht die 1 oder nicht die Jersey Number oder was weiß ich, was er alles macht, kannst du ja mal erzählen. Und dann ist es ein PSA-Grade, dann ist das Grade gar nicht mehr so wichtig. Dann ist es eher der Schutz der Karte.
Genau. Bei uns ist das Thema, dass wir, glaube ich, oh Gott, dass wir primär graden, um die Karte zu konservieren, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich hast du auch den Move bei uns, wenn es Richtung Base-Karten geht oder klassische Refractor-Karten. Ich habe jetzt gerade keinen passenden Vergleich zur Pokémon-Welt, das tut mir leid. Aber spielt auch keine Rolle. Da machst du die größten Wertsprünge mit einer PSA 10 natürlich, ne? Und momentan entwickelt sich der Markt bei uns dahin, das finden wir kritisch, dass eine PSA 9 den Preis einer War-Karte hat, weil das ist Quatsch. Weil die Karte hat einen sehr, sehr guten Zustand. Die Karte wurde überprüft, die Karte wurde gegradet, egal von CGC, SGC, PSA, BGS, wie auch immer. Aber Leute suchen immer dieses Upside-Potenzial und das passiert gerade ein bisschen zu inflationär. Es gibt Ausnahmen. Wenn du bei Vintage-Karten unterwegs bist, ist es nicht ganz so schlimm. Bei Vintage-Karten zählt mehr das Eye-Appeal. Das ist ja eine Sache, die bei euch ja undenkbar ist. Also wirklich, jetzt mal ohne Sarkasmus, wo du teilweise eine wunderschöne PSA 1 kostet mehr als eine PSA 3, wenn du dir eine Baseballkarte anguckst von 1953, da zählt Eye Appeal viel, viel mehr. Centering ist viel, viel wichtiger als der Overall-Kartengrade. Ich habe zum Beispiel letztens einen unfassbaren Schnapper gemacht, weil die Karte hinten mit Bleistift eine 8 drauf hat, wo ich mir sage, ey, die Karte ist von 53, da hat irgendein Kind mal was drauf gemalt. Ist mir auch egal und eigentlich sieht man es auch gar nicht. Von vorne ist die Karte perfekt, aber es führt natürlich dazu, dass sie dann nur eine PSA 3 hat, in Klammern MK, Markt, Klammer zu. Und die war auch zum Beispiel teurer als eine PSA 4. Also das ist so ein bisschen, man kann, sag mal, da den Zollstock nicht überall gleich anlegen. Ich würde sagen, bei modernen Karten ist es sehr, sehr ähnlich wie bei euch. PSA 10 ist am teuersten, da machst du den größten Upside mit. PSA 9 nähert sich aber schon aktiv den War-Preisen an. Das finde ich eigentlich falsch.
Aber das finde ich schon relativ gut vergleichbar mit Pokémon. Und ich vielleicht, wenn du ein Beispiel suchst, für mich wären so diese Promokarten, die wir aus den ETBs oder sowas kennen, die in der 10 auch unfassbare Sprünge meistens machen. Greninja Goldstar nehme ich einfach mal als Beispiel, was dann auch 500-600 Euro in der PSA 10 ist, wo die RAW-Karte irgendwo zwischen 10 und 20 Euro rumpendelt. Ja? Also das wäre vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und die 9 ist trotzdem dann auch irgendwas 30 bis 50 Euro wert. Also sprechen wir fast von diesem Bereich. Ich glaube aber, wenn du so Richtung Vintage-Karten gehst, dann hast du es bei Pokémon auch so. Wo ich zum Beispiel, ich habe einen Rayquaza Goldstar in der PSA 1 da, das auch einen unfassbaren Wert hat. Und da kommt wieder der 1er noch mit dazu, der dann wieder einen höheren Wert hat als die 2, 3, 4, weil das einfach irgendwie gefühlt sehr, sehr unbeliebte Grades sind. Aber das hast du da, glaube ich, auch, dass Vintage das Grade egaler wird, als es dann ja im Modern der Fall ist.
Absolut.
Ich finde das aber spannend. Ich kann es gar nicht relaten. Mhm. Deswegen, also ich, für mich ist es so, ich kenne es von den B-Brothers, dass sie immer sagen, ja, die zertüllte Nurad-Karte, die wir halt als Kind dann getauscht haben, etc. Ich muss ganz ehrlich sagen, Vintage ist sowieso nicht meins. Und deswegen kann ich das ganz schlecht mit diesen Grades dann dementsprechend auch nachfühlen. Weißt du? Das wäre für mich eine Sache, wo ich denke, ja, aber die Karte ist ja nicht in einem geilen Zustand. Mhm. Ich bin bei euch, dass ich so bei 8, 9 und 10 bin, persönlich, jetzt, ne? Aber ich kann schon, also deswegen, um mal diese Gegenposition jetzt mal einzunehmen, im Sinne von, wie es mir einfach nur geht beim Sammeln. Also ich hätte jetzt keinen Bock, Podkarten zu haben. Und das würde ich tatsächlich nach dem PSA-Grade, bei mir ist das halt eine ganz harte Variante, weil ich ja logischerweise nur Modern sammle, dann ist das ja, ich kriege ja auch einen Ersatz. Also für mich ist es ja nicht so, als müsste ich bei Modern jetzt plötzlich gucken, wo kriege ich jetzt diese Karte jemals wieder irgendwie her und hat die eine Geschichte. Ich habe die ja am liebsten direkt aus dem Pack oder ich kaufe sie direkt. Wisst ihr, also ich kann es nachvollziehen, warum Leute so denken.
Das hast du ja bei der Baseballkarte nicht von 1953. Genau. Wie viele Exemplare gibt es da doch irgendwie, ne? Also das ist
wahrscheinlich genau der
überhaupt Punkt, eine zu bekommen.
Ist ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Auch Pokémon jetzt lassen wir mal 1999 mal außen vor, da wird ja alles aus diesen Hundekatzen rausgeprintet, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Da müssen wir uns mal in die Augen blicken. Sorry, wenn dieses McDonald's-Pikachu wie oft gegradet worden ist, 50.000 Mal oder sowas, da muss mir keiner um die Ecke biegen und sagen, das ist was ganz Besonderes. Nein, die scheiß Karte gibt es 50.000 Mal und wahrscheinlich Ende des Jahres 75.000 Mal. Same ist hier die Van Gogh-Pikachu von dir, Henners. Wunderschöne Karte, traumhaftes Ding. Aber gucken wir uns mal in die Augen, besonders ist die nicht und es weiß eigentlich keiner finanzmarkttechnisch betrachtet, warum ist die Karte so teuer? Weil du hast gar kein Fundament unten drunter, was dahinter liegt. Ne? Trotzdem ist es eine geile Karte. Bei Sportkarten gehst du anders ran. Ich habe zum Beispiel letztens eine Karte gesehen, die du auch in Langenfeld immer siehst. Michael Jordan, 86er Fleer, das ist diese, ne, Karte kennt ihr wahrscheinlich.
Kennen wir alle.
Genau, und die war in der PSA 1. Aber die sah so geil aus, weil, warum auch immer, rund um Michael Jordan war alles mit Falten abgeschürft, aufgeplatzt. Michael Jordan selber war aber perfekt in der Mitte zu sehen. Und da denkst du dir auch so, okay, ist ja zwar nur eine PSA 1, aber der Look ist mega. Deswegen zum Beispiel auch auf Fanatics Live oder NBA Gold Diamond fängt man jetzt ja auch an, das Eye-Appeal zu bewerten der Karten tatsächlich. Das seht ihr, gerade wenn ihr nach Vintage-Karten sucht, nach Vintage-Sportkarten. Guckt euch das zweite Foto der Karte an auf Fanatics Live, da sieht man ja die Rückseite. Und da ist hinten manchmal so ein kleiner Sticker drauf. Und dann steht drauf, dass diese Karte schöner ist als 70% der anderen PSA 1 oder 2 Karten. Weil es gerade im Vintage-Bereich, auch im Sportkartenbereich, auch massiv darum geht, wo ist denn der Damage auf der Karte? Ich kenne viele Sammler, die sagen, du, ganz ehrlich, wenn hinten so ein kleiner Dent ist oder ein Kratzer, das ist mir jetzt egal, weil ich gucke die Karte primär von vorne an. Oder ich lasse sie dann auch nur als Authentic graden, was ja auch bei Pokémon undenkbar ist. Da gibt es keine Authentic Grades. Das macht man nicht, wa? Bei uns macht man das öfters. Zum Beispiel letztens eine Messi-Karte gekauft beim On-Card-Autogramm, die Authentic gegradet worden ist. Weil ich sage, ganz ehrlich, ich habe lieber ein Authentic oben stehen und PSA 10, Autogramm 10, als irgendwie eine PSA 5. So, unterscheiden wir uns noch ein bisschen.
Ja, ich glaube, die Sache, die man da, die Frage, die man sich stellen muss, ne, ist ja bei den Sachen, möchte ich es gegenseitig differenzieren oder sehe ich als gemeinsames Hobby? Also ihr hattet ja auch mal zu Gast zum Beispiel Comics, die dann gegradet wurden und dann nämlich gibt es Comics. Die Sache ist ja, angenommen, du gehst zu einer Party abends. So, und da sind jetzt nicht Leute, die jetzt, also es ist keine B-Brothers Party, sondern es ist eine normale Party, wo du eingeladen bist. So, gehst du abends in die Küche und einer würde zu dir sagen, ich sammle
Trinke ich Alkohol auf der Party? Ich muss es kurz wissen, fürs Wallplay trinke ich an dem Abend?
Okay, du so, ich denke mal, dass du gerne mal so 2, 3, 4, 5, 7 alt trinkst. Also gehe ich schon stark von aus.
Seit einem halben Jahr gar nicht mehr. Aber ich wollte es nur wissen für die Vorstellung jetzt. Okay, ich trinke Alkohol, ich gehe besoffen auf eine Party. Okay, gut.
Okay, also du gehst besoffen auf eine Party. Damit du ein bisschen besser reden kannst. du bist da so ein bisschen, weißt nicht, findest nicht so richtig Anschluss. So, du weißt nicht, wo du zugehörst.
Eigentlich, ja.
So, und dann steht jemand in der Küche und der sagt dann in dem Moment, ich bin ja Pokémon-Sammler. Dann würdest du ja sehr stark mit dem relaten und sagen, ich bin Sportkartensammler und ich wahrscheinlich den ganzen Abend mit dem unterhalten. Es ist ja nur die starke Differenzierung innerhalb der Bubble, wenn man dann runtergeht und sagt, das sind die Pokémon-Sammler. So auf der Messe siehst du es immer ganz gut, ne? Das sind die Pokémon-Leute, das sind die Sportkarten-Leute. Das ist immer so eine harte Differenzierung. Ich sage ja nur, das Gemeinsame ist ein verbindendes Sammeln. Genauso wie wir es haben mit den Sachen, mit den Comics. Wo ich das auch total geil finde, wenn du jetzt Comics graden lässt und das würde jetzt jemand erzählen, wir reden dann, was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten. Wir wären, glaube ich, immer mehr bei den Gemeinsamkeiten am Ende des Tages, als dass wir bei den Unterschieden sind. Und das finde ich so schön an eurem Podcast, dass ihr eigentlich immer dieses Sammeln so im Vordergrund stellt. Bei euch ist es ja nicht, der Podcast geht so, jedenfalls wie ich das bisher wahrnehme, geht nicht darum, welcher Spieler ist gerade heiß, sondern es geht ja immer um das Sammeln als solches. Also das ist ja eine andere Geschichte. Bei uns geht es nämlich oft, das haben wir ja auch, wir haben ja Formate, wo wir 5 Karten vorstellen. Und das kann auch sein, wenn wir das Burger Chew, wo wir sagen, alles klar, das geht gerade auf die Decke. Wie beurteilen wir das? Die Van Gogh Pikachu, wo es nur über den Preis geht. Also das Einzige, was interessiert ist, wie ist der Preis? Das sind wie Aktienkurse, die wir hier oft in der Pokémon-Szene besprechen. Und das, finde ich, ist zum Beispiel bei euch jetzt in eurem Podcast eigentlich nie so richtig der Fall. Also da ist jetzt nicht, aber wenn beim Bayama sich jetzt verletzt und wie hart ist das jetzt in der Schulter mit dem Blutgerinnsel, machen wir uns Sorgen nicht, wie wetten wir da jetzt drauf? Das ist in der Pokémon-Bubble, finde ich, viel ausgeprägter. Also im Sinne von diese Gewinnsteigerung, dass wir Aktienkurse, Wetten, Recht haben, ist viel wichtiger. Wo man, finde ich, im Sportkartenbereich so ein bisschen immer sagt, hey, das ist aber jetzt nicht mein Spieler, wollen wir den nicht mal tauschen? Also im Sinne von, ich ziehe jetzt Wembanyama beispielsweise und du hättest jetzt End gezogen. Da würde ich dann jetzt nicht sagen, nur weil Wembanyama eine höhere Wertsteigerung als Endman hat, würde ich trotzdem sagen, ey Alex, pass auf, das passt jetzt gerade perfekt. Können wir die beiden tauschen? Du gehst doch auf Goats, vielleicht schafft es End nicht ganz, aber vielleicht Wembanyama, wollen wir einfach mal tauschen. So. Und ich glaube, das hast du in der Pokémon-Szene aus meiner Sicht, ist immer echt hart. Wenn ich auf der Tauschbörse stehe, ist es Card Market und da wird auf den Preis genau getradet. Das nervt so. Das nervt also, so fürchterlich.
Ich bin ehrlich, also erstmal vielen Dank für das Kompliment, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und das stört mich tatsächlich auch massiv. Ich finde ich habe die Preise ja nicht im Kopf, so von Pokémon-Karten. Weiß grob, wo das Holo-Base-Set liegt, First Edition, weil ich sammle auf Deutsch. Dann weiß ich schon grob, okay, passt das jetzt oder passt das jetzt nicht. Dann ist es mir aber auch egal, ob der Prügel jetzt 10 Euro zu teuer ist, weil dann habe ich es direkt und kann es halt irgendwie mitnehmen. So. Aber meine Frau sammelt zum Beispiel Evoli-Karten, Evoli Full Arts. Und ich bin ja nicht drin. Dann manchmal kostet so ein Prügel ein 5er, manchmal kostet die 30 und irgendwas alles mittendrin. Ich habe mit Leuten, es war in Lautern, mit so einem Pokémon-Shop-Betreiber hart verhandelt. Ich wurde von dem sowas von angefeindet, weil der mich komplett über den Tisch ziehen wollte. Ne? Also Namen lassen wir jetzt mal außen vor, aber das war deutlich zu teuer. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber der Comp liegt doch da. Und da habe ich zum ersten Mal gekommen für eine Pokémon-Karte und fing an, aber es ist sein Stand und seine Preise. Und wenn ich jetzt nur herkomme, um seine Preise schlecht zu machen, soll ich bitte gehen. Ich so, ja, gut, dann gehe ich halt wieder. So, war eine sehr schöne Interaktion. Finde den auch sehr nett, den Laden in Düsseldorf. Auf jeden Fall.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an dich. Auf jeden Fall, das Thema ist, ich glaube, Sammeln ist auch ein Mindset-Thema tatsächlich. Und da sagen wir ja auch mal ganz transparent im Podcast. Markus sammelt, also Graded Moments, sammelt komplett anders als ich. Markus ist auch jemand, der sammelt Basekarten, der sammelt coole Inserts, der macht einen Rainbow voll oder sowas von Spielern. Oder der sammelt auch mal eine Karte, die er einfach schön findet. Ich persönlich kann das nicht. Und ich beneide Menschen, die das können, aber ich kann dann einfach nicht aus meiner Haut an der Stelle. Wisst ihr? Also ich suche immer nach der einen perfekten Karte für mich von dem Spieler und ich grade dann eher ab. Wie jetzt auch mit dieser Messi-Karte. Ich habe die alte danach instant verkauft, als die neue kam, weil ich gesagt habe, das sind die Spielregeln für meine Sammlung. Und wenn ich die Spielregeln nicht einhalte, dann artet das irgendwann aus. Das ist nicht gut, nicht gesund und auch wirtschaftlich nicht ganz so smart. Und deswegen diesen Vorwurf hier, Investor und du sammelst nur die Goats, weil, ne, Geld machen. im ersten Schritt ist das Quatsch, weil ich tue das, weil das mein Hobby ist und weil das ein Thema ist, an dem ich unfassbar viel Spaß habe und deswegen auch bereit bin, unfassbar viel Zeit oder viel private Zeit da reinzustecken. Aber ja, ich sammle Karten sehr bewusst, weil ich auch keinen Bock habe, mir über Monate anzugucken, wie der Wert der Karte Richtung Erdkern geht. Das mache ich nicht. So, das mache ich im Berufsleben auch so nicht. Und da diskutiere ich auch schon manchmal mit Leuten, die dann halt eine ganze Kiste haben mit 500 Hummelskarten drin. Wo ich mir denke, gut, jetzt hast du so einen Hummelsbienenstock, aber kannst du jede dieser 500 Hummelsbienenkarten so würdigen, wie ich meine eine Karte würdige von Muhammad Ali? Natürlich gibt es Leute, die das können, aber ich persönlich kann es nicht, weil ich dann irgendwann zerstreut bin. Und deswegen ist es da meine Entscheidung, so zu sammeln. Aber wir respektieren jeden, der anders sammelt. Und ich glaube, dieses Thema Respekt im Hobby sollten wir mal wieder ein bisschen stärker einführen, weil das ist ein bisschen verloren gegangen. Auch diese Diskussion immer, die ganzen Pokémon-Loser, die ganzen Pokémon-Versager, die mit ihren Tieren, wenn ich sowas höre, kriege ich eine Hasskappe, weil es Schwachsinn ist. Ihr sammelt genauso, ihr habt genau dieselbe Leidenschaft, ihr macht genauso lange Meter wie Sportkartenmenschen oder Popkulturmenschen. So, und das ist genauso geil und das ist super wichtig für die Messen. Und wenn du auf einer Messe kein TCG hast, wird es sehr, sehr schwer, die Rechnung zu bezahlen fürs Catering. Tut mir leid. Ne? Real Talk jetzt mal aus der Zentrale hier unten. Das Einzige, wo ich es gut finde, ist, dass man transparent bei Trade Nights darüber spricht. Denn wenn das, sag mal, hinter vorgehaltener Hand eher eine Pokémon-gelagerte Trade Night ist, dann bin ich da vielleicht mit meinem Sportkartenkoffer an dem Abend so ein bisschen nicht so erfolgreich unterwegs. Kann trotzdem einen geilen Abend haben, aber ich kann aktiv zum Traden nichts beisteuern. Deswegen finde ich es schön bei Trade Nights, wenn man das kommuniziert, geht es um alles oder nur CCG oder nur Basketball, dann passt das, aber auf Messen soll bitte alles weiterhin hinkommen und alles genauso wachsen, weil es, glaube ich, wichtig ist.
Ich erlebe da die Messen auch als sehr, sehr verbindend. Also ich glaube, früher war es deutlich getrennter. Du hast Pokémon auf der einen Seite, du hast Sport auf der anderen. Aber jetzt, als wir zum Beispiel in Hamburg auf der Messe waren, da hat sich auch ganz viel durchmischt. Da sind ganz viele Pokémon-Sammler mal zu den Sportkarten gegangen, haben da mal gefragt, hey, wie ist das eigentlich bei euch so? Und andersrum ganz genauso. Also diese Vermischung, und ich glaube, es gibt aktuell sehr, sehr viele, die beides sammeln. Ne? Andreas total. Und ich gehören ja auch dazu, Alex, du ja auch. Und ich glaube, das ist ein total belebendes Element, dass wir diese Messen auch zusammen haben und dass das nicht strikt getrennt ist. Also das finde ich
unheimlich verbindend. Ich weiß auch gar nicht, warum man sich immer für irgendwas entscheiden muss. Warum muss ich mich denn jetzt nur für Pokémon entscheiden? Will ich doch gar nicht. Ich habe genauso Freude daran, über die Nachtara-Hundekatze-Karte zu sprechen, wie über mein Messi-Autogramm. Könnte ich genauso einen langen Monolog drüber halten, weil ich beides gleich geil finde. Aber ich bin so ein Pingel, der einen eigenen Koffer hat für Pokémon-Karten, weil ich es geil finde, wenn es aufgeteilt ist. Aber ich will mich in meiner Sammelleidenschaft ja nicht entscheiden müssen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe zum Beispiel heute eine Karte gekauft von 1909. Von einem Gemälde. Hat gar nichts mit Pokémon oder mit Sport zu tun. Aber ist auch geil.
1909? Magst du uns vielleicht ein bisschen mehr Kontext geben?
Wirst du sehen. Folgt mir auf Instagram, Hamptons Card Club.
Oh, Alter. Guck mal. Da nein, ist der hinterlistige, ekelhafte Profi am Werk. Der weiß, wie es geht. Das Social Media Sternchen.
Nein, ich habe tatsächlich die Rookie-Karte gekauft von Rembrandt.
Also das heißt, es gibt eine Karte, die Rembrandt gezeichnet hat. Also Kartengröße quasi.
Naja, so ähnlich. Und zwar ist das eine Tabakkarte, auf der das Porträt von Rembrandt aufgeprintet ist, wie das ja damals so gemacht worden ist. Und die Karte gibt es dreimal. Und ich fand das total interessant, weil ich auch so ein kleiner Kunstfan bin, auch mal in die Richtung zu denken. Es gibt zum Beispiel auch von Topps eine Mona Lisa-Karte, falls es jemand nicht weiß. Sogar mit einem Rookie-Stamp drauf. Das sind ja bei uns die wertvollsten Karten, wie der Pokémon-Center-Stamp. Bei euch ist das bei uns der Rookie-Stamp. Also es ist quasi die erste Saison, in der der oder die Spielerin gespielt hat. Bekommt sie dann oben so einen Stempel drauf, die Karte. Und das finde ich zum Beispiel auch super interessant. Auch mal sowas zu sammeln.
Das finde ich aber auch geil, diese Rookie, das nervt mich fürchterlich. Ich kann ja sagen, warum. Das ist nur am Ende des Tages so ein bisschen die Selbstbeweihräucherung.
Ja, ja, klar. Ich
hab's damals schon gewusst.
Ja, ja, zu 1000%.
Wo du überhaupt nicht absehen kannst, wie ein Spieler sich am Ende des Tages entwickelt.
Ja.
Das ist so, ich habe da so früh drauf gesetzt und deswegen habe ich da jetzt diese Rookie-Karte. Das finde ich, früher fand ich das geiler, als das da so war, wo nicht jeder wusste, dass die mal so im Wert explodieren können.
Ja.
Also, wenn du da, würde ich jetzt mal eine Lanze sprechen für LeBron James im Cavaliers-Trikot und du hast gesagt, ey, das sammle ich, finde ich geil und alles, was ich kriegen kann, das ist ein außergewöhnlicher Spieler, den feiere ich total. Weil dann wusstest du ja nicht, dass dieses Overprinting aus den 90ern auf einmal nicht mehr der Fall ist. Dann finde ich ja, sollst du deine Ehre haben. Aber wenn ich heute sehe, Slap haben wir schon genannt, ne, wie da Leute vorbeigehen und die bringen da halt, sag ich mal, 30.000 Wembanyamas in der Rookie-Year zum Graden und schicken die da weg, dann kriege ich echt schlechte Laune. Also,
aber das da ist der Moment, auch, boah, wo du wunderschön Sport mit Pokémon vergleichen kannst. Bei den modernen Karten, die komplett ohne Limit gedruckt worden sind und die 10.000-fach gegradet werden. Da steckt nichts dahinter. Weil was ist der Preis? Das ist Begehrlichkeit. Begehrlichkeit wird getriggert durch Seltenheit meistens auch oder auch durch optischen Zustand. Und das ist bei den modernen Karten gar nicht gegeben. Da kannst du streng genommen findest du immer irgendwo eine. Das ergibt gar keinen Sinn. Aber dieses Rookie-Thema und will euch jetzt auch nicht mit den Sportthemen nerven, aber da kann man eine wunderbare Diskussion führen zu Michael Jordan. Ne? Michael Jordans Rookie-Jahr, da gab es keine Karte von ihm, streng genommen. Es gab eine Karte von ihm. So, das ist aber nicht die Karte, die wir alle kennen, die in Langenfeld im Laden hängt. Die Flierkarte ist eigentlich 2 Jahre zu spät gekommen. Das war die Karte von Star. Star hatte damals die Lizenz gehabt, Team Bags zu machen. Ich sag mal, das sind Tints, ne? Pokémon-Tints. So, und diese konntest du abgepackt im Stadion kaufen. Da waren aber immer die identischen Karten drin. Das heißt, du wusstest, wenn du dieses Bag hast, du hast immer einen Jordan drin gehabt. Und dann ging die Diskussion los. Eigentlich war das immer komplett Schmutz, weil das war ja eigentlich streng genommen keine Karte, die man ziehen konnte. Das war ja eine Promokarte eigentlich. Ist ja voll langweilig. War aber eigentlich seine erste Karte. Also eine seiner ersteren Karten. Es gibt noch eine aus der Dominikanischen Republik. So, dann, vor 3 Jahren fing es so ein bisschen an, über auch Influencer aus den Staaten, die hier und da die Karten gekauft haben. Ja, Walla Bila ist doch voll die gute Karte, ist auch seine erste Karte. Das ist seine Wookie-Karte. So, Preise zack nach oben. Und jetzt auf einmal ist wieder die Diskussion, ja, Moment mal, aber eigentlich zählt das ja gar nicht, weil man konnte die Karte nicht ziehen. Also sind wir wieder da, wo wir vor 5 Jahren waren. Fakt ist, die Karte ist trotzdem extrem teuer geworden. Deswegen ist dieses ganze Wookie-Thema, auch jetzt bei Wemby zum Beispiel. Wemby hat in seinem Wookie-Jahrgang unterschrieben, aber nur auf Karten mit einem nicht lizenzierten Trikot. Das heißt, er sieht aus teilweise wie im Schlafanzug. Weil zu dem Zeitpunkt, Wemby unterschreibt nur für Tops, Tops hat die NBA-Lizenzen nicht gehabt. Also habe ich geguckt, welches Motiv ist so fotografiert, dass man nicht sieht, dass das Logo der Spurs fehlt. Habe ich gefunden, habe ich gekauft, ist jetzt sehr gut auch im Preis hochgegangen, weil Leute sagen, ey krass, das ist vielleicht eins der wenigen Wemby-Autogramme, in der er nicht aussieht, als wenn er gerade mit dem Schlafanzug zum Kühlschrank gehen würde. Jetzt gerade unterschreibt er in seinem 2., 3. Jahr für Tops lizenziert und auf einmal werden die Karten exorbitant teuer, wobei eigentlich alle gesagt haben, das ist eigentlich gar keine Wookie-Karte. Aber auch dafür gibt es wieder bei uns in der Bubble eine Argumentation. Ist das erste Jahr, in dem er ein lizenziertes Trikot trägt? Ich glaube, Pokémon und Sport ist gut da drin, das Narrativ so zu biegen, wie es gerade am besten passt. Und gerade sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, dass wir sagen, ja, jetzt ist doch wieder lizenziert besser als Non-License, obwohl er schon seit 1,5 Jahren spielt. Herrlich.
Ja, ich glaube, gerade als Pokémon-Sammler, diese Rookie-Diskussion ist wieder andersrum, glaube ich, für jeden Pokémon-Sammler extrem schwer. Da fragt sich keiner, was war denn eigentlich das erste Set, wo wir einen Greninja irgendwie drin hatten? Klar kennt jeder das Base-Set und weiß, was war das erste Glurak, ja, aber das kommt mehr über das Set an und für sich und nicht über die reine Karte. Ne? Da ist es, glaube ich, schwer zu vergleichen.
Aber ich habe zum Beispiel, also ganz ehrlich, ich habe gesucht, was ist die erste Naktara-Karte, die es gab? Die erste Holo-Naktara-Karte, weil ich mir dachte, ich will die Rookie-Karte haben von diesem schwarzen Katzenhund. Und das ist gar nicht so einfach, weil die ist auch gar nicht so häufig tatsächlich. Und ich finde die zum Beispiel in meiner Sport, in diesem Sport-Mindset, wäre die Karte eigentlich wertvoller als die Full-Art, wo Naktara auf dem Kirchturm sitzt. Persönliche
Meinung.
Würde
sich ein Pokémon-Sammler nie fragen. Der wird nie gucken, ja, was war die erste Naktara.
Aber das ist ja spannend. Das heißt, unser Ansatz aus der Sportkartenwelt klappt halt in der Pokémon-Welt jetzt nicht. Weil ihr geht auf das Full Art, ihr geht auf den Kirchturm, ihr geht da drauf, ihr geht jetzt auf das Ding von prismatischer Entwicklung. Ich als Sportkartendude sage, nein, ich will Naktara mit dem First Edition Stamp haben. Ich will die haben, wo Naktara einfach da bisschen langweilig, so sitzt mit dem Mond im Hintergrund und alles ist gut. So, und das ist halt, ich finde das extrem spannend tatsächlich.
Deswegen bei den Sportkarten ist es bei mir so, dass ich ja viel stärker mit den Net-Marvels und den Presentations bin
cool.
Holst du mich tausendmal mehr ab. Also,
Downtowns, ne?
Downtowns, ja. Da ist schon wieder ein runter quasi, weil ich denke, ab und zu sind die echt schlecht. Okay, wir sind auch Pokémon-Karten teilweise. Aber die sind ab und zu auch schlecht gemacht, wo ich mir so denke, sag mal, wie related das denn jetzt bitte mit der Stadt? Also, wo ich auch
so. Guck dir mal die neuen von Tops an, die sind noch schlimmer.
Gut, das ist wieder ein Thema für sich. Der Alex hat sich ja bereit erklärt. Obwohl, das wissen wir noch nicht genau. Wenn der Graded Moments natürlich netter ist, dann machen wir mit dem die Folge. Aber du hast dich ja noch mal bereit erklärt, mit mir zusammen eine NBA-Folge zu machen, wo wir nur über NBA-Karten hier auf diesem Channel mal reden. Das kommt dann als Special, auf so ein Samstag-Special kommt das mal raus, wo du mir jetzt quasi hilfst. Wie komme ich da rein? Man sieht ja hinten, ich habe hier ein paar Boxen stehen, ich bin völlig frustriert, weil ich reiß das auf und irgendwie ist das überhaupt nicht geil. So. Und,
aber du hast auch einfach nur scheiß Boxen gekauft, Andreas, wenn ich das hinten schon sehe, warum?
Ja, aber guck mal, das ist ja das, weil eure Gruppe so elitär ist, dass man ja gar keine Zugänge kriegt, wie ich jetzt anfangen soll zu sammeln. Ihr sagt jetzt zu mir direkt einfach Geld, mach 600 Euro und kauf so eine Hobbybox und mach die auf, wenn Cooper Fleck drauf ist. Egal, das werden wir
im NBA. Ihr macht euch für eure Folge, macht ihr mal ein Budget fest und dann berät Alex mal, was ihr kaufen sollt. Das wäre doch mal ganz gut.
Okay, das machen wir. Das ist eine geile Idee.
Wir machen
die Boxen, die hinten Boxen,
wir geben 1.000 Euro für NBA-Karten aus.
Okay.
Alex, das ist doch eine gute Summe. Du überlegst dir sozusagen in unserer Sprache ein Portfolio.
Machen wir.
Und dann gucken wir mal, was wir dafür so kriegen, was da so für geht, was irgendwie geil ist, wo wir so eine Mixtur haben, wo wir sagen, hey, dem liebe Cardemotion hier, dem bauen wir mal so einen Grundstock, auf dem man dann aufbauen kann, mit dem man dann weitermachen kann, mit dem man traden kann, aber auch gleichzeitig, wo er sich so ein bisschen festlegen kann und so weiter. Das finde ich gut. Das machen wir als Special, ist jetzt zugesagt. Das finde ich cool. Das Zweite, was mir nochmal besonders wichtig war in dieser Folge, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, weil man reflektiert sich ja selber immer am besten, wenn man da auch mal mit anderen Personen drüber redet, wo das nicht so ist. Und ich glaube, aber Alex, du hast den Satz schlecht hingeprägt, bei allem Quatsch und bei allem Aufziehen, was wir hier machen, weil wir so Typen sind, finde ich, hast du den wichtigsten Satz gesagt, Respekt. Und davon haben wir viel zu wenig. Einige Leute wundern sich ja immer, warum ich so radikal negative Kommentare lösche, weil ich einfach sage, ich finde es nicht respektvoll unseren Gästen gegenüber. Und wenn es dann heißt, es aber, das ist ja konstruktive Kritik. Und viele Leute verwechseln halt konstruktive Kritik mit öffentlichen Angriffen und ab und zu auch nur, weil es eine Frau ist, wird besonders viel Klischeekiste und so weiter. Und deswegen finde ich, hast du noch was ganz Wichtiges gesagt, dieses gegenseitige Respekt. So, und ich glaube, dass wir so als Content Creator alle hier ganz schön was abkönnen und sonst würden wir das ja auch alles nicht tun und dass wir auch Spaß miteinander haben. Aber ich glaube auch, dieser gegenseitige Respekt, den wir auch auf Messen viel, viel stärker machen sollten und nicht dieses Kopfgeschüttele von beiden Seiten nach dem Motto, eure Scheißkarten sind ja nichts wert, was man ja oft sieht bei den Sammlertischen, wenn man da in den Sportkartenbereich geht. Aber da stehen Leute mit Leidenschaften, die gehen sogar mit Minus raus, weil sie haben den Sammeltisch gemacht, aber machen da gar kein Business, wollten nur partizipieren und helfen mir, sage ich mal, so ein bisschen Einstieg zu kriegen und so. Das ist ja vielleicht viel höher zu werten als der Händler, der da steht und Tausende von Euro bei Pokémon verdient. Das kann nicht der Weg sein. Auf der anderen Seite kann es nicht der Weg sein, dass man sagt, hey Leute, ey, das ist ja nur Kinderspielzeug und das nehme ich nicht ernst und wie albern ist das eigentlich? Das wird dem auch irgendwie nicht gerecht werden. Deswegen, vielleicht haben wir ein bisschen was dazu beigetragen, dass sich alle so ein bisschen aufeinander zubewegen. Und ich glaube, am Ende des Tages war es hier kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Und wie das gute alte Tradition ist, hier in diesem Podcast, die letzten Worte hat wie immer der Gast. Der Gast darf sagen und tun und lassen, was er möchte. Er darf nur nicht sagen, vielen Dank für die Einladung. Bevor er das gleich sagt und das nicht, was er nicht sagen darf, auch nicht sagen wird, sagt der Henners doch nochmal zum Schluss, für was er sich entschuldigt, was ich wieder so gesagt habe, was ich getan habe. Ist mittlerweile auch so ein bisschen Traditionchen geworden, dass du dich bei irgendjemandem entschuldigen musst, weil ich irgendjemand beleidigt habe. Insofern, habt's gut, schaltet bald wieder ein und die nächste Folge erzähle ich euch, wie ich mit meiner Tochter am Mühlenkamp einen Fan getroffen habe. Aber das sind ausführlich mal nächste Folge. Cliffhanger sind so wichtig, habe ich gelernt.
Ja, okay, dann erfahren wir da, dass du ein Star bist. Nee, heute musste ich mich mal gar nicht für dich entschuldigen, das war sehr angenehm. Ich habe bei Alex zwei, dreimal gezuckt, ob ich mich da vielleicht entschuldigen muss, aber er hat dann immer noch mal Spaß hinterhergeschickt, deswegen war das ganz, ganz okay und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, man merkt bei uns dreien, dass wir trotzdem in beiden Bubbles mit drin sind und ich finde das auch sehr cool, dieses verbindende Element, was ich vorhin auch gesagt habe. Und ja, Alex, ich mich gefreut, dass du da warst und ich war positiv überrascht, dass du ein besserer Gast als Juror warst. Also von daher nochmal gebe ich an die letzten Worte. An dich.
Zwei Sachen. Erstens, das hast du gerade, Andreas, gesagt, Respekt ist super, super wichtig. Das ist unsere Freizeit, das ist unser Hobby und das sollte ein sehr gesunder Raum sein, in dem man Spaß hat, ne? In dem man auch dem Alltag so ein bisschen entfliehen kann und wo man auch die Probleme ein Stück weit zurücklässt. Und ich sage das den Leuten auch immer in unseren Formaten, ich will nicht mitkriegen, dass einer wegen seinen Karten irgendwie beleidigt wird, dass darüber gelästert wird oder Sachen nicht wertgeschätzt werden, weil das ist für die Person extrem wichtig. Und es ist egal, ob da ein Drache drauf ist, eine Ente, ein Schraubenzieher oder halt eben Michael Jordan. Das ist, glaube ich, das, was für die Person extrem wichtig ist. Von daher hätte ich da gerne auch von einigen da draußen deutlich mehr Respekt, wenn ich ehrlich bin. Das geht auch in beide Lager und in beide Richtungen. Und immer dieses Value-Geschacher habe ich gar keinen Bock drauf. Finde ich total unnötig. Macht das bitte nicht. Und wenn ihr das machen wollt, dann geht bitte an die Börse und verdient euer Geld da. So, Grüße gehen raus. Zweites Thema. Erstmal, und du hast gerade gesagt, Andreas, das ganze Thema Content Creation. Auf der einen Seite wollen wir in Deutschland immer Content konsumieren. Wir lechzen nach Podcasts und YouTube-Formaten und wollen das alles sehen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass teilweise die Kritik, sei es bei euch unter den Videos oder auch bei anderen Leuten, teilweise sehr, sehr negativ ist und auch nicht auch gar kein Fundament haben. Das sind auch keine Argumente, die da geliefert werden, sondern einfach, ja, finde ich scheiße. Super. Diese Menschen, die ihr hier seht, auch gerade die beiden Sportsfreunde, auch wenn die mich die ganze Zeit aufgezogen haben, reiben sich komplett auf für euch. Ne? Die machen Content, die hängen vor dem Mikrofon, die hängen in komischen Räumen drum mit Plüschtieren und versuchen euch da draußen eine gute Zeit zu bescheren. Das heißt, wenn diese Menschen mit einer Kamera über eine Messe laufen oder Interviews geben, belächelt die nicht, weil die machen das verdammt gut und die machen das auch für euch da draußen. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die draußen Content machen rund um Pokémon-Karten, Sportkarten, Popkulturkarten. Weil auch das macht ihr in eurer freien Zeit. Und ich gucke mir alles gerne an. Und das war's eigentlich von mir. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.